SRF 1.
«70 Jahre Echo der Zeit. 70 Jahre Weltgeschichte auf SRF 1.
Der Tod des Präsidenten der Vereinigten Staaten.
Die Landung der ersten Menschen auf dem Mond.
Schweizer Frauen, die heute als politisch erwachsen befunden worden sind.
Klugen DDR-Grenzer, Löcher in die Mauer.
World Trade Center-Türme hineingeflogen wurde.
70 Jahre Echo der Zeit.
70 Jahre. Am 17. September 1945 ist das Echo das erste Mal ausgestrahlt worden. Der Anfang vom Echo. Mit denen fangen wir an heute im Treffpunkt auf SRF 1. Die sind eigentlich schon am Ende vom Zweiten Weltkrieg haben die stattgefunden. Dann die Nachkriegsepoche haben sie mitbegleitet. Der Wiederaufbau von Europa, der Zerfall vom Sozialismus, Krieg und Friedensschluss in aller Welt. Wir schauen in dieser Stunde die reichhaltige Geschichte an vom Echo und zeigen, wie die sich auch gewandelt und entwickelt hat. Am Mikrofon ist Sandra Schiess.
All you have to do is touch my hand to show me you understand. Unless something happens to me, that's some kind of wonderful. Now anytime my little world seems blue, I just have to look at you.
It's
Mit dem Treffpunkt am Dienstagvormittag 10 Minuten ab 10 ist es. Tagtäglich analysiert Sendung «Echo der Zeit» kompaktes Weltgeschehen. Das seit 70 Jahren. Radio Bärenmünster hat 1945 die erste Ausgabe von der politischen Hintergrundsendung ausgestrahlt. Zum Jubiläum steht heute das «Echo der Zeit» den ganzen Tag bei uns im Mittelpunkt. Wir lassen verschiedene Protagonisten zu Wort kommen. Höhepunkt ist dann die Jubiläumsausgabe vom «Echo der Zeit» heute oben am 6. bis am 8. live aus dem Radiostudio Zürich. Ein Mann, der die Sendung seit vielen Jahren gut kennt, ist der Hans-Peter Gschwend, langjähriger Mitarbeiter von Radio SRF, auch als Redakteur tätig und er ist Verfasser vom Jubiläumsbuch «Echo der Zeit – Weltgeschehen am Radio». Herr Gschwend, fangen wir mal ganz von vorne an, wie das auch in Ihrem Buch der Fall ist und auch mit dem ersten Beitrag, was einmal ausgestrahlt worden ist. Ein Beitrag, und das muss man sich vorstellen, der im Studio von Schauspielern nachgeredet worden ist. Wie ist das gewesen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also erstens, das hat natürlich damit zu tun gehabt, dass dann man noch nicht können aufzeichnen wie heute. Es hat zwar Schallplatten gegeben, das ist das erste Medium gewesen, das man hat können verwenden für Beiträge, aber Sendungen, ich meine auch Konzerte, auch Hörspiele, das alles ist in dieser Zeit damals noch live gesendet worden und so auch das Echo der Zeit. Was aber noch auch ganz anders ist als jetzt, ist, wer das gemacht hat. Die Leute waren eigentlich keine Journalisten gewesen, sondern das waren Schauspieler gewesen. Einer war kaufmännischer Angestellter gewesen. Einer war Lehrer gewesen. Es waren auch vorwiegend Männer gewesen. Und die haben einfach, das waren alles Leute gewesen, die im Grunde fasziniert waren vom Radio und als Pionier zum Radio sind gekommen. Und das gilt auch für die Leute, die als erstes Echo der Zeit gemacht haben. Man muss allerdings auch sagen, warum dass es vorher überhaupt keine solche Sendung gegeben hat. Als das Radio aufgekommen ist in den 20er und 30er Jahren, hat es ein Verbot gegeben, dass das Radio politisch ist. Der Bundesrat Bilegola hat 1935, als man im Nationalratsradiogesetz diskutiert hat, gesagt, Politik hat im Radio nichts zu suchen, im Studio nichts zu suchen, wörtlich. Und das hat mit einer grossen Angst zu tun gehabt. Einerseits haben Politiker Angst gehabt, dass das Radio subversiv ist. Und andererseits hat die Presse Angst gehabt, dass das Radio ihnen eigentlich die Leser wegnimmt. Und darum hat es zum Beispiel nur 2 Nachrichtenbulletins pro Tag gegeben, die Depeschenagentur gemacht hat. Und die Depeschenagentur hat an den Zeitungsverleger gehört.
Sicher hat aber von Anfang an politische Beiträge gehabt. Wie ist denn das möglich gewesen?
Ja, das hat auch mit der Geschichte zu tun. Es ist ja der Zweite Weltkrieg gekommen und dann ist es einfach unerlässlich gewesen, dass Politik ins Radio kommt, also politische Information mindestens. Und das ist zum einen gewesen, dass man die 2 Nachrichtenbulletins auf 4 erhöht hat, immer noch von der Depeschenagentur redigiert und gelesen. Und dass es die Weltchronik gegeben hat von Jean-Rodolphe von Salis, die legendärisch wurde, die im ganzen deutschen Sprachraum ist gelost worden, wo in einer Viertelstunde pro Woche das Zeitgeschehen ist zusammengefasst worden, das Zeitgeschehen vom Zweiten Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man das Gefühl gehabt, jetzt ist ein Vakuum. Wir brauchten eigentlich für die ganze Weltpolitik eine Sendung, wo das repräsentiert wird. Und das ist der Grund gewesen, warum man das Echo der Zeit gegründet hat.
Die Mitarbeiter, so kann man das nachlesen, die haben sich am Anfang ein bisschen gewehrt gegen die Sendung. Warum denn eigentlich?
Also das eine habe ich schon gesagt, das hat damit zu tun gehabt, wer die Macher waren. Das waren nicht Journalisten gewesen, im heutigen Sinn, sondern eben zum Beispiel Schauspieler. Sehr flexibel übrigens, wo schon ein paar gute Sachen gemacht haben. Aber die haben einfach Angst gehabt, es gäbe nicht genug Aktualität. Und dann hat man im ersten Protokoll, wo das diskutiert worden ist, der Vorschlag vom damaligen Studiodirektor von Basel, Emil Notz, ist man dagegen gewesen, überhaupt die Sendung zu machen. Und es hat geheißen, eine Sendung pro Studio und Woche sollte genügen. Und später ist noch lange im Programm gestanden, weil man nicht sicher ist, dass es genug Aktualitätsbeiträge hat, Echo der Zeit oder Unterhaltungsmusik.
Ich würde noch auf die Schauspieler ganz sprechen kommen. Sind denn die fest angestellt gewesen? Sind die auf jeden Tag da gewesen? Und man hat einmal geschaut, was passiert. Oder hat man denen angerufen und gesagt, jetzt müsst ihr kommen, jetzt müsst ihr das sagen, was wir euch da aufgeschrieben
haben? Nein, das sind fest Angestellte gewesen, die eigentlich primär für einen Sprechdienst angestellt wurden. Aber je mehr sich das Radio hat entfalten, neue Formen entwickelt, desto mehr. Also die Leute haben eigentlich mit ihrer Kreativität neue Formen hineingebracht. Und gerade im Zusammenhang mit dem Echo ist etwas, wo man sich heute fast nicht vorstellen kann. Einer war Schriftsteller. Und der hat einfach 5 ganze Echo-Sendungen gefüllt mit Hörspiel. Die Hörspiele haben aber dient, ein fremdes Land vorzustellen. Und andere haben zum Beispiel, eine von den wenigen weiblichen Angestellten damals, hat ein Rezept für, weil Sommer war und eine gute Kirsi-Ernte, hat sie ein Rezept für Kirsi-Gonfi erzählt im Echo der Zeit.
Radio SRF hat in der Deutschschweiz 3 grosse Studios gehabt. Wo sind denn die alle gesessen? Zu Bern, zu Basel oder zu Zürich? Woher ist es gekommen?
Das Echo ist von überall her gekommen am Anfang. Weil die Studios waren eigentlich königreich gewesen, was ich kenne von den Studiodirektoren hat wegnehmen. Und das hat manchmal auch zu grotesken Situationen geführt. Die Studio hatten nicht nur Themen gehabt, die sie behandelt haben. Also Bern ist das einzige gewesen, zum Beispiel, wo hat dürfen Inlandberichterstattung machen, politische Berichterstattung aus dem Bundeshaus. Oder sie die verschiedenen Länder von den Korrespondenten sie aufteilt gewesen. Und wenn am Tag, wo das Studio Basel Sendetag hatte, etwas von Frankreich passiert ist, hat man das nicht erzählt, weil Frankreich ist bei Bern gewesen. Und es hat auch dazu geführt, dass der zum Teil aber 2-mal das gleiche Thema kam, an 2 Tagen nacheinander, weil sie sich nicht abgesprochen haben miteinander.
Das ist also ein bisschen erster Blick in den Anfang von der Geschichte vom Echo der Zeit. Hans-Peter Gschwend bleibt bei uns in der heutigen Treffpunktstunde, langjähriger Redakteur bei Schweizer Radio und auch Verfasser vom Jubiläumsbuch «Echo der Zeit – Weltgeschehen am Radio». Wir haben mehr Hintergrundinformationen übrigens zum Echo unter srf1.ch. Dort können Sie auch schauen, wie die Macherinnen und Macher so ein Echo auch jeden Tag immer wieder von Neuem produzieren tun. Und im Moment dran am Vorbereiten ist man bei uns im Radiostudio 1 dort in Zürich, denn heute oben gibt es die grosse Jubiläumssendung vom Echo der Zeit von 6 bis 8. Und wie weit man da ist in den Vorbereitungen, das schauen wir gerade. Wir schalten dort an in ein paar wenigen Minuten.
Wo die am meisten gebraucht. bist gegangen, als ob er hat gewusst, wie es mir geht. Jetzt vermisse ich dich so fest wie noch nie und ich bin ganz allein in dem grossen Haus. Denn du hast mich verlassen, wo dich am meisten gebraucht. Denn du
von Signori wird gerade 20 Minuten ab 10 Uhr der Treffpunkt auf SRF 1. In 7 Jahrzehnten ist die politische Hintergrundsendung der Zeit zur modernen politischen Hintergrundsendung geworden. Wir haben es gerade vorhin gehört. In den Anfang haben Schauspieler die Interviews nachgeredet und die Sendung ist im Turnus aus Bern, Zürich oder Basel gekommen. Später ist in Bern einziger Standort von der Redaktion geworden und bleiben bis heute. Ausser heute oben. Da machen wir eine Ausnahme. Die Jubiläumssendung von heute oben, die kommt aus dem Radiostudio Zürich und dort unten im Studio, wo dann die Sendung auch ausgestrahlt wird, ist unser Reporter, der Jürg Oehninger. Und da wollen wir natürlich jetzt wissen, Jürg, ist schon etwas los bei euch unten?
Es ist ein bisschen etwas los. Es ist so, dass ein paar Techniker da sind und dass die bauen das auf. Auf der Bühne hat es einen Haufen Leitern. Hinten ist die Technik fürs Senden schon parat. Es hat 150 Stühle, die da stehen. Man muss sich das Studio 1 vorstellen als riesen Saal. Da haben 150 Leute Platz auf der einen Seite, auf der anderen hat es eine Bühne. Und warum das? Früher hat es da viele Live-Konzerte gegeben. Früher, wo man Radio nur live gemacht hat. Interessant ist, das Studio 1, das ist eines von mehreren Studios, das ist im Altbau, also im ursprünglichen Studiogebäude, im allerersten Radiostudiogebäude der Schweiz. Und 1933 hat man hier angefangen zu senden. Jetzt ist es so, das Echo der Zeit ist später gekommen, 12 Jahre später. Und gleich kann man sagen, es hat etwas miteinander gemeinsam. Das sind Zeiten, die man vergleichen kann, vor und nach dem Weltkrieg. Es war eine Pionierzeit vom Radio in der Schweiz. In dem Sinn macht es eigentlich Sinn, dass die Jubiläumssendung von hier, von dem alten Studio 1 stattfindet.
Es repräsentiert natürlich dann auch so ein bisschen die alte Zeit. Die Echo-Redaktion, die kommt von Bern nach Zürich. Wie machen Sie die Sendung heute oben?
Also ich nehme an, sie machen sie wie immer. Ich weiss ungefähr, wie sie machen. Grundsätzlich am 10 Uhr einmal am Morgen. Grundsätzlich ist die grosse, die wichtige Sitzung, wo alle zusammenkommen, die an so einer Sendung arbeiten. Der Tagesproduzent, der verantwortlich, der weiss schon, was für Themen wichtig sind, vielleicht sogar schon gesetzt sind. Gemäss dem Weltgeschehen, der Aktualität auch in der Schweiz, zum Beispiel wenn Session ist in Bern, dann ist wahrscheinlich etwas von dort oder der Ukraine-Konflikt, der wieder aufkommt, dann ist das ein Thema. Aber in dieser Sitzung wird natürlich alles neu verhandelt, weil alle, die mitmachen, alle Redaktorinnen und Redaktoren, haben auch ihre Ideen, ihre Geschichten, ihr Wissen, das sie recherchiert haben, vor dem 10 Uhr vielleicht vom Vortag schon etwas erfahren. Und dann gilt es, das zu verhandeln und herauszufinden, was passiert in dieser Sendung zu Abend. Das ist eine relativ lange Sitzung und nachher gehen alle aus dieser Sitzung und wissen, was sie zu tun haben. Die einen machen Beiträge, recherchieren, machen Interviews, die anderen machen Gespräche. Und parallel dazu, die Moderatorin, der Moderator von der Sendung, tut natürlich dann Texte vorbereiten. Von außen hat man den Eindruck, amix bei so Redaktionen, da wird immer nur geschwätzt. Tatsächlich wird immer nur geschwätzt, das stimmt. Aber Schwätzen in so einer Redaktion ist natürlich handfest zu arbeiten.
Der Reporter Jürg Oehninger, der im Moment unten im Studio 1 ist, in das schalten wir übrigens auch immer wieder in das grosse, alte, in Anführungszeichen, Radiostudio, dann die Echo-Redaktion. Alle Redaktorinnen und Redaktoren, die arbeiten heute aus Zürich, sind schon bereits dran. Wir schauen diesen Damen und Herren natürlich auch immer wieder über die Schultern, kommentieren und bebildern das bei uns im Netz unter srf1.ch.
If you want to get down, down on the ground, cocaine.
Halber 11 ist es, SRF 1 mit dem Treffpunkt. Am 17. Dezember 1945 das Echo der Zeit das erste Mal gesendet mit Korrespondenten wie Heiner Gautschi und Hanso Staub, ist die Sendung auch zur Legende geworden. Der Anspruch, Fakten auszuleuchten, zu analysieren, einzuordnen, das scheint auch ein zeitloses Erfolgsrezept zu sein. Gerade auch und wegen der starken journalistischen Persönlichkeiten. Bei mir ist der Hans-Peter Gschwend, langjähriger Mitarbeiter von Radio SRF, auch Verfasser vom Jubiläumsbuch «Echo der Zeit». Und mit ihm zusammen schauen wir jetzt einmal auf die Korrespondenten zurück. Das «Echo der Zeit» hat auf ein weltweites Korrespondentennetz zugegriffen oder zurückgegriffen. Darunter auch immer eigene, wie eben der Heiner Gautschi, der meisten von uns natürlich noch ein Begriff ist. Er war Korrespondent in Amerika und er ist, glaube ich, in die Rolle reingerutscht. Wie ist es dazu gekommen?
Also, ich muss zuerst zu den anderen, überhaupt zu dem Typ von Korrespondenten etwas sagen. Der Heiner Gautschi und Anna Marie Schwitter und der Theodor Haller und der Hans-O. Staub, das waren die ersten vier Korrespondenten, die regelmässig für das Radio geschafft haben. Das waren freie Mitarbeiter, die sind im Minutentarif gezahlt worden. Also, wenn ein Beitrag 4 Minuten lang war, haben sie mehr Geld bekommen, als wenn er 3 Minuten lang war. Und das sind alles eigentlich Pioniertypen gewesen. Zum Beispiel die Anna-Marie Schwitter, die hat den ersten Nagra gehabt, den man mit einer Handkurbel aufgezogen hat, weil es noch keine, es hat Elektromotoren gegeben, aber die Batterien sind nicht stark genug gewesen.
Also ein Nagra, vielleicht für alle, die das nicht kennen, ist ein Aufnahmegerät.
Ja, ein Transport, ja. Das erste transportable Aufnahmegerät, das ein einzelner Mensch können tragen, ja. Es sind self-made Leute gewesen. Zum Beispiel der Heiner Gautschi, um jetzt von ihm reden, der ist auch eine Zeit lang auf einer Reportagereise in Ägypten gewesen. Dann hat er irgendwo ein Studio auftrieben, wo er konnte Schellackplatten aufnehmen. Dann ist er mit diesen Platten an den Flughafen gegangen und hat eine Swiss Air Hostess beziert und die hat das mitgenommen und nach Zürich gebracht. Und dann hat man 14 Tage später, also das gehört auch zum damaligen Aktualitätsbericht, 14 Tage später hat man das können ausstrahlen, was er da in Ägypten für einen Bericht gemacht hat. Und dann hat man ihn gefragt, ob er auf eine zweiwöchige Reportagereise nach Amerika gehen würde. Und er hat gesagt, zuerst eigentlich nein, ich will in Prag bleiben. Er war dann gerade in Prag gewesen. Der Hauptgrund war, dass er dort verliebt war und eigentlich wollte bei dieser Frau bleiben. Und dann hat er sich dann aber doch gesagt, er war doch Profi genug gewesen. Ja, also Amerika ist eigentlich eine Weltmacht und das kann ich nicht lassen, mir vorbeigehen, nach Amerika zu gehen. Und ist dann gegangen und ist dort geblieben. Was auch etwas sagt über die Freiheit, die die Leute da hatten. Er hat gesagt, ich gehe nicht nach Washington, das ist ein Kaff. Das ist auch heute eigentlich in einem gewissen Sinn noch eine Verwaltungsstadt. Ich gehe nach New York, dort passiert es. Und dann hat er ein eigenes Tonbandgerät gekauft, eigene Visitenkarte gedruckt, selber die Verbindungswege gesucht. Er ist zur Voice of America, hat gewusst, die gehen ja immer nach Europa über Kurzwellen die Berichte durchgeben. Und dann hat er ihn auch Kontakte angeknüpft und hat das können via Kurzwellen geben, dass man die dann auch direkt können ausstrahlen konnte, was eine Neuheit war. Weil erst 1956 hat es das Telefonkabel gegeben durch den Atlantik. Also das muss man sich auch vorstellen. Das überlegen wir uns heute in der Zeit von der Natel gar nicht mehr. Und dann hat er bei der, auch wieder auf eigene Kosten bei der Telefongesellschaft AT&T eine Leitung gemietet und hat zum Beispiel eine Direktübertragung von einem Jazzkonzert aus New York gemacht. Was dann wieder die Musikfreunde oder die Musikverantwortlichen im Studio verrückt gemacht hat.
Also kann man nur staunen, wenn man dem zu hört, was die Leute selber auch gemacht haben und geleistet haben und sich selber organisiert haben. Sicher der Zeit, das ist dank so Leuten auch immer am Puls von der Zeit gesehen. Zum Beispiel auch, wo der Mord um John F. Kennedy passiert ist, am 22. November 1963. Der dramatische Moment, oder der dramatischste Moment im Berufsleben von Heiner Gautschi, da hören wir kurz zurück.
Hallo, Berlin. Hier spricht Heiner Gautschi in New York. Amerika und mit ihm die Welt von einem grauenhaften, einem unfasslichen Unglück betroffen wurden. John F. Kennedy, der Präsident der Vereinigten Staaten, ist schweren Verletzungen erlegen in Dallas, Texas, nach einem Attentat, das auf ihn ausgeübt wurde.
Die Berichterstattung ist ein gutes Beispiel, das zeigt, wie hochstehend sicher derzeit schon selber war. Es hat aber, glaube ich, das Ganze mit einer Panne angefangen.
Ja, heute bezeichnet man das als Panne. Letztlich war es aber doch eigentlich ein Erfolg gewesen, was da möglich war. Die Panne hat darin bestanden, dass das Attentat ist um 12:30 in Lokalzeit passiert in Dallas, Texas. Eine Stunde später hat ein Kollege von Heiner Gautschi, der sich bereits einen normalen Beitrag nach Bern geschickt hat, der Rudi Schlesinger hat ihm angeleitet und hat gesagt, schau, du musst unbedingt Fernsehen schauen. Der Gautschi hat sein Fernsehapparat angestellt und hat dort bereits die Live-Berichterstattung von der damaligen amerikanischen Fernsehstationen gesehen. Dann, zwei Stunden später, hat er probiert, der Hans Lang, das ist eigentlich der Mann, der das Echo aus einem Amateurbetrieb zu einem professionellen Betrieb gemacht hat, hat also den Hans Lang zu Bern probiert zu erreichen. Der war aber schon daheim gewesen, weil dann eben Zürcher Sendetag war, wo wir ja vorhin gehört haben, dass die Studio da jedes auf seine Art kutschiert hat. Und der Hans Lang war bereits daheim. Und erst gegen die 9 hat er dort Elisabeth Schnell, die damalige Sprecherin im Studio Zürich, erreicht. Und die war zuerst ganz vertattert. Dort ist dann gerade ein Hörspiel über einen Skirennfahrer gelaufen. Und das Ganze hat dazu geführt, dass 4 Stunden nach dem Attentat erst der erste Bericht, den wir vorhin am Anfang von ihm gehört haben, vom Heiner Gautschi können gesendet werden. Heute sagt man, das ist ja verrückt, oder heute muss es ja as it happens kommen. Aber damals, wenn man sich eben überlegt, dass es dann noch kein, mal dann hat es das Telefonkabel gegeben, aber für die damalige Zeit war also die 4 Stunden im Grunde nicht katastrophal gewesen. Und ich glaube auch, dass die Qualität von diesem Beitrag das wettgemacht hat, was er an Zeit verloren hat.
Dankeschön, Hans-Peter Gschwend, für die Ausführungen und auch zu dieser korrespondenten Geschichte, jetzt vor allem im Zentrum der Heiner Gautschi. 1976 hat es dann auch eine grosse in Anführungszeichen Veränderung in der Echo-Redaktion. 1976 ist nämlich die erste Frau zum Echo-Team gekommen und das ist Ursula Hürzeler, quasi eine Aussenseiterin als Frau und andererseits als Einzige, die keinen akademischen Titel hatte, in dem man sagt, man dürfte das glaube ich sagen, Dr. Club. Wie sie auf die Zeit zurückschaut und wie sich das auch verändert hat in den letzten Jahren, das erzählt sie uns gerade selber in gut 4 Minuten nach der Chicago. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Ooh, SRF 1 in 20 Minuten ist es 11 Uhr. Grosser Tag heute bei uns.
70 Jahre Echo der Zeit. 70 Jahre Weltgeschichte auf SRF 1.
Sarajevo, Savjest ist hier.
Die beiden 110-stöckigen Türme des
Im Kopf von Saddam muss ich nicht durch die ganze...
Und vernötigen, das ist auf einer Art Glocke.
Die Welt verstehen.
70 Jahre Echo der Zeit.
70 Jahre. Die politische Hintergrundsendung ist im Laufe der Jahre zu einer, ja, man kann sagen, Marke geworden, zu einer Quelle von Glaubwürdigkeit, Ernsthaftigkeit, Qualität. Das liegt natürlich und vor allem an den journalistischen Persönlichkeiten. Unter anderem an der Frau, die 1976 zum Echo-Team dazugekommen ist. Bis dorthin sind Frauen am Radio als Sprecherinnen tätig gewesen oder in der Frauenstunde zu hören gewesen. Die Ursula Hürzeler ist dann übrigens vom Echo angefragt worden, also sie hat sich nicht selber beworben und hat dann den Job angenommen. Frau Hürzeler, Sie sind heute Moderatorin, Redaktorin, Produzentin auch im Echo der Zeit. Wie war das gewesen, erzähl mal, als erste Frau in einer so einer renommierten Redaktion anzufangen?
Ja, ich war natürlich wahnsinnig geschmeichelt gewesen, weil ich einen Stage gemacht beim Radio. Und der ist dort anderthalb Jahre gegangen. Am Anfang habe ich nur halbtags dort geschafft, sonst noch als freie Journalistin. Und nachher wollte ich eigentlich weg. Also ich hatte das Angebot gehabt, wieder zurückzugehen in Aargau zu einer Zeitung. Und dann haben sie mich gefragt und ich habe gedacht, wow, toll, oder? Also eben erste Frau. Und es war natürlich schon ein sehr ein elitärer Club gewesen. Es waren alles Männer mit akademischen Abschlüssen und das haben sie manchmal einmal gezeigt. Und dass dann die gekommen sind und das Gefühl hatten, ich könnte da etwas beitragen, das hat mich fasziniert und hat mir auch ein bisschen geschmeichelt und ich habe ziemlich zügig zugesagt.
Wie haben Sie einem denn das zu spüren gegeben, dass man vielleicht aber keinen Doktortitel hat?
Ja, das ist natürlich unterschiedlich. Sie sind nicht alle gleich gewesen, oder? Aber es hat schon Einzelne gehabt, die natürlich das Gefühl hatten, sie müssen mit speziellen Begriffen um sich schlagen. Also eben demokratischer Zentralismus ist so ein Begriff gewesen, oder? Haben wir so ein bisschen gesagt, was für das geht und so. Und sie haben mir einfach die Welt erklären, oder? Und interessant war, ja, solange das nicht wahnsinnig überheblich daherkam, hat es mir eigentlich nichts ausgemacht. Aber inzwischen hat es mich natürlich geärgert, weil ich bin trotz allem, eben, sie waren viel besser ausgebildet als ich. Aber ich habe verglichen mit Teilen viel mehr schon gesehen von der Welt, und zwar von der richtigen Welt, auch von der Arbeitswelt. Und im Ausland bin ich auch gewesen. Also dann hat es mich wirklich manchmal geärgert. Und dann habe ich wirklich gefunden, geht es eigentlich noch, schliesslich habt ihr mich gefragt und ich bin nicht betteln. Also das ist so ein bisschen etwas, wo man manchmal schon ein bisschen zu arbeiten gemacht hat.
Was hat man denn, wenn man so eine Stelle annimmt, vielleicht auch irgendwo im Hintergrund, wir haben so früher so Radiogötti gehabt oder einen Mentor, wo man auch weiss, da kann ich vielleicht auch zurückgreifen und mal fragen, hat es bei Ihnen auch gegeben?
Ja, während dem Stage hatte ich den Charles Clair gehabt, in Zürich. Ich habe in Zürich angefangen und der hat mir sehr geholfen, weil mein damaliger Chef während dem Stage war der Hans-Peter Meng. Und ich muss sagen, im Nachhinein war das eine gute Schule gewesen, weil er ein furchtbarer Macho war und hat mich wirklich schlecht behandelt. Und als ich dann nachher auf Bern gekommen bin, habe ich eigentlich schon ein bisschen gewusst, wie das funktioniert. Oder? Also im Vergleich mit dem war das schon fast ein Ponyhof gewesen. Also es war schon sehr angenehm gewesen. Und in Zürich und dann zu Bern selber habe ich eigentlich nicht eine richtige Götti gehabt. Da haben sie, manchmal eben, haben sie mich dann alle ein bisschen betütelt. Oder? Es ist ja vielmal so bei Frauen. Ich war dort 27 gewesen, also da hat man eben, es war unterschiedlich gewesen. Manchmal, wenn ich das gesagt habe, was ihnen gefallen hat, oder irgendetwas Spezielles, Originelles, dann haben sie mich gecatchelt. Und wenn ich irgendetwas gesagt habe, was nicht passt, dann haben sie das Gefühl gehabt, hahaha, so geht es nicht. Oder?
Also 27 ist ja wahnsinnig jung, denn noch in dieser Zeit. Ich meine, heute ist es ja noch nicht immer so einfach als Frauen, Führungspositionen. Das ist vielleicht vergleichbar mit einer Führungsposition. Man muss sich durchsetzen. Wie macht man das? Oder wie, mit was für einem Gefühl oder Selbstbewusstsein geht man in so eine Redaktion rein?
Eben, also mein Selbstvertrauen ist eigentlich gewesen, oder Selbstbewusstsein, je nachdem, wie Sie es umschreiben wollen, ist eigentlich gewesen, ich bin dort, weil ich einen speziellen Lebenslauf hatte und weil ich eine spezielle Sicht hatte auf die Welt und weil ich sehr neugierig war und weil ich gerne geschafft habe. Also ich würde sagen, diese Kombination, die hat mich eigentlich gebödelt und das war eigentlich das, was mir auch geholfen hat. Erstens selber, aber auch gegenüber den anderen, oder? Und ich muss sagen, es war dann schon erstaunlich gewesen. Also ich bin, ich weiß nicht mehr genau, im ersten oder im zweiten, spätestens im zweiten Jahr, habe ich schon auf Indien und auf Pakistan Bericht machen. Ich war die Indira Gandhi Begleiter im Wahlkampf. Ich habe Margaret Thatcher begleitet im Wahlkampf in Schottland. Und das in dem Alter. Oder? Also ich meine, da hat wirklich, also der damalige Chef, der Hans-Peter Gschwend hat ihn schon erwähnt, der Hans Lange war dort der Chef, der hat eigentlich wahnsinnig viel Vertrauen in mich gesetzt und hat gefunden, ich kann das und ich bin allein gegangen. Oder?
Hat man denn die Arbeit von Ihnen im Vergleich vielleicht zu den männlichen Kollegen auch kritischer angeschaut oder ist man da vielleicht anders ins Gericht gegangen?
Das weiss ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Oder, also ich meine, ich kann, im Echo bin ich natürlich das Küken gewesen, oder? Also von dort her hat man sicher genau angeschaut, was ich gemacht habe. Aber sonst habe ich nach sehr rascher Zeit die gleichen Funktionen gehabt wie alle anderen. Und ich kann mich erinnern, dort war es ja so gewesen, dass die Echo-Redaktion ist quasi deckungsgleich gewesen mit der Ausland-Redaktion. Wir haben dann auch das International, die Wochensendung haben wir dort eingeführt. Und ich habe zum Beispiel nach dem Sturz vom Schah, wo der Khomeini plötzlich zurückgegangen ist auf Persien, also in Iran, habe ich eine Sendung gemacht, dort quasi aus dem Stand. Also, da war ich ja noch nicht mal 30 gewesen, oder? Also, ich hatte dort genau die gleichen Aufgaben gehabt wie die anderen. Mhm. Und von dort her, denke ich, haben sie auch meine Arbeit so beurteilt wie die von den anderen.
Und hat Ihre Arbeit dann auch Türen aufgemacht für die Arbeit von weiteren Frauen, die dann sind, kann arbeiten auf der Redaktion?
Ja, ich glaube schon. Also es hat dann natürlich wieder einen Unterbruch gegeben. Das war immer ein bisschen so gewesen. Ich bin dann auf Deutschland gegangen, das erste Mal als Korrespondentin. Und dann hat es eine kurze Lücke gegeben, aber die ist relativ bald gefüllt dann worden durch Irene Meyer, die zum Echo ist. Aber es ist immer so ein bisschen auf und ab gegangen. Oder manchmal theoretisch ist man immer sehr für Frauen gewesen, oder? Aber wenn es praktisch geworden ist, dann, ja, das ist manchmal dann doch hart geworden. Und wir haben meine Kolleginnen, die viel später gekommen sind, zum Teil auch gesagt, wie sie noch müssen kämpfen um Anerkennung.
Wie das heute ist, über das reden wir gerade noch. Die Redaktion hat heute einen ganzen Haufen Frauen. Die Ursula Hürzel ist nämlich zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen am Vorbereiten von der Jubiläumssendung. Heute oben wird die live ausgestrahlt von 6 bis 8, das Vorpublikum. 150 Leute sind es. Ist man da aufgeregt, auch als Moderatorin oder als jemand, der mitmacht bei dieser Sendung?
Ja, also heute bin ich eigentlich schon ziemlich aufgeregt. Das passiert mir normalerweise nicht so, weil ich habe kein Problem, vor Leuten aufzutreten. Aber heute bin ich irgendwie besonders nervös. Ich weiß auch nicht, wieso. Well, it's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag, rolled up and stashed behind your. Keeps you on the back roads by the rivers of my memory.
Echo der Zeit, die älteste Informationssendung im deutschsprachigen Raum, feiert ihren 70. Geburtstag. Wir feiern mit. Kochen übrigens in der nächsten Stunde mit unserer Kochexpertin, der Maya Brunner, ein Echo-Menü, das exakt so lang geht wie das Echo der Zeit, ca. 42 Minuten. Und bei uns im Treffpunkt zu Gast gewesen sind in dieser Stunde Peter Gschwend, langjähriger Mitarbeiter von Radio SRF und auch der, der das Buch geschrieben hat zum Echo der Zeit. Und dann natürlich gerade vorne auch schon gehört, Ursula Hürzeler, heute Moderatorin, Redaktorin und Produzentin im Echo der Zeit. Mich würde interessieren, wie hat sich eigentlich die Sendung im Verlauf von all diesen Jahren, wo Sie jetzt auch beide mit dabei sind, verändert? Ich kann mir vorstellen, schon allein die Tonalität muss sich da wahrscheinlich ein bisschen angepasst haben.
Ja, das ist schon so. Also man hat natürlich probiert, beim Wortschatz ein bisschen sich im Publikum anzupassen. Also wir sind sicher viel verständlicher geworden im Vergleich zu früher. Wir haben eine größere Vielfalt von den Formen. Also dass man schaut, dass es kurze Beiträge hat, so sogenannte News-Analyse, dann kombiniert mit Reportagen, mit Gesprächen. Und gerade jetzt bei den Gesprächen, oder, also das war immer ganz wichtig beim Echo der Zeit. Die sind früher manchmal episch lang gewesen, also bis so 13, 15 Minuten, oder, hätte es gehen können. Jetzt schaut man, dass sie so, ja, also 7 Minuten ist möglich, aber eigentlich kann man auch kürzere Gespräche haben. Und unsere Gesprächspartner sind heute aus der ganzen Welt. Also wir haben auch Interview, wo wir dann übersetzen in anderen Sprachen. Also das hat sich geändert zum Beispiel.
Hans-Peter Gschwend, auch als Hörer von dieser Sendung, wie haben Sie das Gefühl, hat sich die Sendung verändert?
Also ich bin nach wie vor ein leidenschaftlicher Hörer vom Echo der Zeit, vor allem auf SRF 4 News. Und was mir am besten gefällt, ist, dass es sich eigentlich wenig verändert hat. Natürlich die äußerlichen Sachen, die Ursula Hürzeler gerade gesagt hat, die schätze ich auch. Aber was ich vor allem schätze, ist, dass in einer Zeit, wo der Journalismus immer oberflächlicher wird, wo man immer weniger Zeit hat, um etwas zu sagen, immerhin noch 7-minütige Beiträge möglich sind. Und vor allem auch, dass es sind Spezialisten, es sind Fachleute, es sind Leute, die ihre Themen haben und in diesen Themen draus kommen, die reden. Zum Beispiel eben Europa-Fragen oder Menschenrechtsfragen und so weiter. Da kommt nicht irgendjemand, der noch Menü macht oder weiss ich was alles, sondern das sind Fachleute. Man kennt sie noch, man ist irgendwie auch ein bisschen daheim, die Macherinnen und Macher kennt man. Es sind Namen, die immer wieder kommen und verbunden mit diesen Namenqualität.
Ist es denn generell, haben Sie das Gefühl, in der heutigen Zeit schwieriger Aufmerksamkeit zu generieren?
Ja, eindeutig. Also Konkurrenz ist einfach viel, viel grösser. Also wir haben das Stammpublikum, das sind immer noch ein paar Hunderttausend, wenn wir sagen so rund 500'000 Hörerinnen und Hörer jeden Tag. Das ist nicht wenig in einer Bevölkerung von 8 Millionen, wobei man dann noch die Welschen und Tessiner und alle möglichen noch könnte abzählen. Also wir sind immer noch gut gelost, aber es gibt ganz viele Junge, die hören es nicht mehr Radio, schon gar nicht am Abend. Die gehen gezielt ins Internet und lesen noch irgendwie ein Gratisblättchen und das gelangt ihnen, oder? Also das ist schon ein Problem. Aber es gehört, denke ich, zu unserem Service Public und auch zu unserem Selbstverständnis, dass man gerade eben in dem Wulst von Informationen, wo man immer gerade auch subito hat, dass man dort probiert, einfach eine saubere Linie durchzuziehen, dass man so etwas sind wie so ein Gradmesser, ein Begleiter, ein politischer durch den Alltag für ein breites Publikum.
Sie haben es gerade angesprochen, Gratisblätter in 20 Minuten, die die Jungen natürlich schnappen und durchlesen. Haben Sie das Gefühl, Sie erreichen mit dem Echo aber auch durch die Veränderung und vielleicht den kürzeren Beitrag auch die Jungen wieder?
Ja, es ist eigentlich immer so, wenn Sie das hören, oder, dann nachher sagen Sie, wow, ich habe gar nicht gewusst, dass das gibt. Also das ist eigentlich das Problem, dass viele das nicht kennen. Und ich sehe das bei meiner Tochter, die ist jetzt 30. Die hört natürlich Echo der Zeit. Und wir haben das jetzt gehört letzte Woche, wo wir verschiedene Hörerinnen und Hörer porträtiert haben. Ganz viele von denen haben uns auch erzählt, dass sie eben daheim das gelernt haben, hören. Und dann nachher tut sich das weiter pflanzen und dann ist das Interesse da, aber die, die natürlich von daheim her das nicht kennen, oder? Wie sollen sie drauf kommen, dass da irgendwie die Sendung gibt? Also ich hoffe, dass wir jetzt heute Morgen auch oder bei Ihnen gerade den ganzen Tag, oder? Jetzt gehört man immer Echo der Zeit und wir sind auch im Internet und so, dass der eine oder die andere dann draufkommt und denkt, super, kann ich mal hören, oder?
Was wir natürlich auch hoffen, Hans-Peter Gschwend, warum gibt es Echo der Zeit auch in 20 Jahren noch?
Ich glaube einfach, weil es gibt bei allem Wandel gewisse Sachen, die man immer möchte. Man möchte korrekt und umfassend informiert werden, aber man möchte auch verstehen. Und das Echo der Zeit macht eigentlich, leistet die beiden Sachen. Das möchte der Mensch immer. Ich meine, wenn irgendetwas passiert, auf dem Pausenhof gibt es einen Schlägelten, dann kommen die Schüler und fragen, was ist passiert, und dann fragen sie vielleicht, warum. Und das ist einfach etwas Urmenschliches, und dem genügt sich auch der Zeit. Darum glaube ich, es wird es geben, solange es Radio gibt.
Hans-Peter Gschwend, Ursula Hürzeler, danke schon vielmals, dass Sie bei uns gewesen sind in dieser Stunde. Wir freuen uns natürlich alle zusammen noch auf den ganzen Tag, wo wir verschiedene Sachen, auch wie das Kochen noch haben, immer wieder beleuchten, oder wo wir euch ins Zentrum stellen von diesem Jubiläum und Geburtstag. Ihr habt, ich glaube, schon Redaktionssitzung an, da werden Sie noch haben. Weiss man schon, was für Themen heute oben werden zu hören sind?
Ja, ich weiss es natürlich, aber ich bin auch Teil davon. Aber ich muss sagen, es ist eine Ausnahmesituation. Wir machen wirklich eine zweistündige Sendung, durchmoderiert, sonst haben wir eine Stunde und sie dann wiederholen. Und die Aktualität spielt eine Rolle, aber sie spielt heute eine viel kleinere Rolle als normalerweise. So viel kann ich sicher verraten. Und es gibt einen Inlandteil und es gibt einen Auslandteil.
Also die grosse Sendung jetzt oben zwischen 6 und 8 und nach der 11 kochen muss Echo-Jubiläum. Das Menü so leislich natürlich, dass man dazu das Echo hören kann. Und die Echo-Moderatoren, die testen dann das Menü gerade anschliessend, nachdem es Maya Brunner gekocht hat. Gotta tell her anyway.
Bei City Rollers und Bye Bye Baby.
70 Jahre Echo der Zeit. 70 Jahre Weltgeschichte auf SRF 1.
Sarajevo, Savje Stisvijet.
Die beiden 110-stöckigen Türme des
World... Im Kopf von Saddam Hussein nicht durch die ganze...
Ich glaube, es rascht niemand.
Und vernünftigen. Das ist auf einer Art Glocke.
Die Welt verstehen.
70 Jahre Echo der Zeit.
Und die 70 Jahre, die feiern wir heute.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.